Och, warum immer ich, hab ich ein Pech. Eine Tüte Mitleid gefällig? Nö, brauche ich nicht.
Anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles, was mit F anfängt, verbockt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Nacksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen, wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Nacksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Nacksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Es gibt immer wieder im Leben Situationen, Probleme, Herausforderungen. Da möchte man einfach nur sagen, ach nee, nicht schon wieder. Kann es nicht mal gut laufen? Kann das nicht mal an mir vorbeigehen? Und dann gibt es Situationen, Schicksalsmomente, in denen sich alles ändert. Wie kann, wie soll und wie darf man damit umgehen? Das ist eine faszinierende Frage. Meine Zuhörer wissen, dass ich diese Fragen auch schon einige Male selber beantworten durfte. Aber heute habe ich jemanden am Mikrofon, mit dem möchte ich mich ganz intensiv darüber unterhalten, denn er hat etwas erlebt, wo, glaube ich, die meisten Menschen den Kopf in den Sand stecken. Er hat es nicht getan. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Heiko Neumann. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, hallo liebe Ria, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Und ich freue mich natürlich riesig, heute hier bei dir zu sein. Und ich möchte direkt aufnehmen, wer den Kopf in den Sand steckt, der muss befürchten, dass er hinterher mit den Zähnen knirscht. Und das war für mich eigentlich nie eine Option.
Oder schlecht hört, weil er den Sand in den Ohren hat.
Ganz genau.
Lieber Heiko, du sagst von dir, du bist humorvoll, Optimist und motiviert. Gleichzeitig sollst du ein Mensch gewesen sein, der Wut, Verzweiflung und Stress in anderen Menschen hervorgerufen und erzeugt hat. Das klingt spannend. Erzähl mal meinen Zuhörern, was es damit auf sich hat.
Ja, liebe Ria, das kann ich dir natürlich auch beantworten. Das klingt sehr, sehr ungewöhnlich. Aber wenn man sich vorstellt, dass ich früher mit sehr viel Erfolg in Wohnungen eingebrochen bin, oftmals auch Firmen vom Einzelunternehmen bis hin zur GmbH oft genug um mehrere 10.000 Euro erleichtert habe, kannst du dir sicherlich vorstellen, dass das die Leute eher wütend gemacht hat, Verzweiflung hervorgerufen hat und mitunter leider auch viel Tränen. Aber es war mein Job. Und zwar als Leiter mehrerer Vollstreckungsstellen und zum Schluss als langjähriger Betriebsprüfer in der Finanzverwaltung.
Bisher klang es, als wärst du ein Dieb, aber jetzt wird's klar. Du warst in der Finanzverwaltung beziehungsweise eben im Finanzamt tätig.
Ganz genau.
Gerade dieser Job ist ja auch ein, sag mal, ein Job, wo man genau weiß, wenn man da hingeht und man findet etwas, dass man den Menschen eigentlich eine ganze Menge zerstört. Das ist sehr viel negative Energie. Wie bist du mit dieser negativen Energie umgegangen und was hat es mit dir gemacht?
Es ist ja grundsätzlich so, man sagt immer, man schaltet, wenn man spätestens, wenn man zu Hause ist, nimmt man nichts aus dem Dienst mit. Ich muss sagen, habe ich mir auch immer eingeredet, war aber tatsächlich nicht der Fall. Ich bin in meinem Job natürlich auch beschimpft, bespuckt und einmal sogar mit einer Waffe bedroht worden. Das lässt man dann nicht einfach im Amt zurück. Und ich habe es tatsächlich mit nach Hause genommen und brauchte dann andere Möglichkeiten, solche Erlebnisse zu kompensieren. In der Regel macht man das vielleicht durch Sport, durch Joggen, wie auch immer. Nur statt Sport habe ich Schokolade gewählt, Süßigkeiten, und habe die wirklich teilweise bis zum Exzess in mich hinein schnabuliert, wenn ich mal so sagen darf, so dass ich dann, es war 2017, ich bin gerade 50 geworden, da hatte ich schon ein Gewicht von 137 Kilogramm, genau. Also ich hatte Adipositas, Diabetes Typ 2, durch diese falsche Kompensation, die ich dann zu Hause betrieb. Einfach um schlechte Erlebnisse quasi wieder in glückliche Gefühle umzumünzen.
Und was ist dann gesundheitlich passiert?
Naja, wie gesagt, durch Diabetes Typ 2 Adipositas hatte ich dann auch mit Sicherheit irgendwo mit dem Herz langsam Problematiken bekommen. Und oftmals ist es dann so, dass sich dann gegebenenfalls ein Thrombus, ein Blutgerinnsel bildet. Und dieses Blutgerinnsel ist bei mir dann gewandert. Ich habe tatsächlich ein Blutgerinnsel bekommen. Und das ist erst aufgefallen, als ich mit meinem Sohn zum Einkaufen gefahren bin.
Das heißt, ganz offen gesprochen, hattest du mitten im Leben plötzlich einen Schlaganfall?
Ganz genau. Mitten, während ich im Supermarkt einkaufen war mit meinem Sohn zusammen, war ich in der Kühlabteilung, das weiß ich noch ganz genau, wollte einen Joghurtbecher nehmen und wollte den mit meiner linken Hand in den Einkaufswagen packen. Nur der Joghurtbecher war nicht mehr haltbar. Genauer gesagt, er war für mich nicht mehr haltbar, denn in diesem Moment begann schon die Lähmung und ich habe keine Schmerzen gespürt. Man denkt ja immer, ein Schlaganfall, das muss ja irre Schmerzen haben. Nein, hat es absolut nicht. Dieses Gehirn ist schon so ein fantastisches Organ, das geht relativ langsam zugrunde, in Würde. Du merkst es quasi gar nicht. Das sind Kleinigkeiten, an denen du das merkst. Und die kann ich dir natürlich auch gerne mal sagen, weil das dürfte auch sehr interessant werden. Mhm. Weil wie erkennt man denn einen Schlaganfall? Mein Sohn hat sofort gemerkt, dass bei mir irgendetwas nicht stimmte. Ich selber überhaupt nicht. Ich ging sogar noch ungefähr 10, 15 Meter weiter, bis ich dann zusammenbrach. Aber mein Sohn erkannte die Symptome. Meine linke Hand war nicht mehr in der Lage, beispielsweise diesen Joghurtbecher zu halten. Die hing an der Seite schlaff bei mir herunter. Ich sprach nur noch verwaschen. Man konnte mich kaum richtig verstehen und ich bewegte mich wie ein Zombie, wie bei Walking Dead. So bewegte ich mich dann vorwärts und mein Sohn sprach immer und sagte, Papa, Papa, was ist mit dir? Und ich habe das überhaupt, ich wusste gar nicht, was er meinte, bis ich dann tatsächlich zusammengebrochen bin.
Das klingt so ein bisschen wie der Störtebeker-Effekt. Kennst du den? Störtebeker war ein Pirat in der Ostsee. Und als er geköpft werden sollte, hat er den Hanse-Leuten das Versprechen abgenommen, wenn er geköpft noch an seinen Leuten vorbeigehen kann, dann sind alle die Leute, an denen er vorbeigegangen hat, frei. Und er hat es geschafft, dass er geköpft an 11 Menschen vorbeigeht. So ähnlich klingt das. So nach dem Motto, es funktioniert zwar nichts mehr, aber ich bin immer noch dabei, ich kämpfe bis zum Schluss. Ist zwar, sag mal so, ich bin jetzt etwas humorvoll und wir haben uns da auch schon drüber unterhalten. Mhm. Wir beide sind so ein bisschen sarkastisch unterwegs. Aber ich glaube, das ist auch eine der interessantesten Mittel, sowas zu überstehen. Was ist denn dann wirklich alles ausgefallen bei dir? Das heißt, was ging danach nicht mehr?
Ja, und genau das ist eigentlich das, was ich deinen Hörern gerne mitgeben möchte. Mhm. Und zwar, wie erkennt man einen Schlaganfall? Es gibt diesen Be Fast, also das englische Wort sei schnell. Das kann man sehr gut als Akronym nehmen. Mhm. Und zwar das Erste, was einem auffällt, ist, es fehlt die Balance, das B, die Balance. Das bedeutet, du bewegst dich, wenn du dich noch bewegst, dann relativ unsicher. Also man merkt, da stimmt etwas nicht. Du schwankst wie ein Besoffener. Mhm. Das ist das, wie gesagt, das B. Dann kommt das E von Be Fast. Das E bedeutet das Auge, the eye. Weil du kannst dann auch schlecht sehen. Bei mir beispielsweise, der Joghurtbecher fiel direkt auf den Fußboden vor meinen Füßen. Ich sah ihn aber nicht, weil ich mit meiner linken Seite gar nichts mehr wahrgenommen habe. Also ich sah und konnte nur noch grob motorisch irgendetwas sehen, wusste noch gerade, wie ich gerade ausgehen kann. Und naja, und das führte dann zu diesem unsicheren Gang. Und dann von B fast, das F ist natürlich, was meinem Sohn auffiel, dass meine linke Gesichtshälfte herunterhing. Also Face. Das Gesicht hing. Und dann das A von B fast, die Arme. Ich konnte gar nicht mehr gleichzeitig die Arme heben. Und mein linker Arm, der hing total schlaff an der Seite herunter. Und dann das S, Speech, die Sprache. Auch mein Sohn hatte sich gewundert, wieso ich auf einmal so komisch gesprochen hatte. Aber er kannte diese ganzen Symptome natürlich auch nicht. Er wusste nur, mit Papa stimmt etwas nicht. Und dann kommen wir auch direkt zu T von BFAST oder BFAST. Das bedeutet nichts anderes als Time. Denn jede Minute, die du nicht versorgt bist, wenn ein Schlaganfall stattfindet, sterben circa 1,9 Millionen Gehirnzellen. Die sind unwiederbringlich weg durch den Sauerstoffverlust. Darum ist es enorm wichtig, dass man sofort in eine Klinik kommt.
Mhm. Hochinteressant, danke.
Ich hatte halt das Glück gehabt, dass ich im Supermarkt zusammengebrochen bin. Mein Sohn rief sofort um Hilfe und die Leute kamen dann direkt an und hatten dann sofort Notarzt organisiert gehabt. Und ich weiß noch, der Notarzt hockte sich neben mich, fragte meine persönlichen Angaben ab, sprich Name, Alter. Das konnte ich gerade noch so verwaschen erzählen. Und dann sagte er zu mir, eigentlich sind Sie noch viel zu jung für so etwas. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was das überhaupt war, was sowas sein sollte. Und dann kam ich in die Uniklinik Bonn. Ja, und dort fand man natürlich durch ein CT relativ schnell heraus, dass ich einen Schlaganfall hatte.
Was ging aber dann wirklich danach gar nicht mehr? Was konntest du alles nicht mehr? Es ist ja doch eine Weile vergangen. Sag mal, heute, ich sehe dich, meine Zuhörer sehen dich nicht. Du siehst auch im Gesicht wohl geformt aus. Du sprichst mit mir, du hast eine sehr klare Sprache. Ich weiß auch, dass du sehr eloquent und gedankenvoll unterwegs bist. Aber was ging danach nicht mehr?
Also danach ging überhaupt nichts mehr. Also du kommst in die Klinik und ja, du bist halbseitig gelähmt. Ich weiß noch, meine Frau war im Urlaub. Die Ärzte mussten eine sogenannte Thrombektomie durchführen. Das heißt, man hat durch Katheter Eingriff das Blutgerinnsel in meinem Gehirn entfernt. Mhm. Und dabei ist etwas schiefgegangen. Die Hirnarterie wurde beschädigt, sodass es on top dann noch zu mehreren Hirnblutungen im Anschluss kam. Und danach kannst du dir vorstellen, da ging gar nichts mehr. Ich musste künstlich beatmet werden, ich musste künstlich ernährt werden. Und dieses ganze Spiel ging 2,5 Monate, wo die Ärzte und Pfleger wirklich um mein Leben kämpften. Ja, und 2,5 Monate später wurde ich aus diesem Koma und Sedierung langsam rausgeholt. Und da dämmerte mir erst einmal, was mit mir passiert ist. Und ich war halbseitig gelähmt. Also ich konnte nicht mal aufrecht sitzen, weil du einfach nicht nur noch die Hälfte der Muskeln zur Verfügung hast. Du kannst dann gar nicht mehr dich aufrecht an die Bettkante setzen. Das mussten beispielsweise 2 Physiotherapeuten und noch 2 Pfleger, die bei mir waren, weil zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich hatte 137 Kilogramm auf die Waage gebracht. Also man musste mich schon enorm abstützen, weil ich immer wieder zur linken Seite umgefallen bin. Selbst im Rollstuhl konnte ich mich nicht aufrecht halten. Da musste man einen Tisch vor mich schnallen, ein Kissen in den Rücken packen und dass ich überhaupt sitzen konnte. Also es ging gar nichts. Und die Ärzte sagten zu mir dann auch noch, kurz bevor ich entlassen worden bin, weil ich fragte natürlich verzweifelt, wann werde ich wieder laufen können? Und da sagten die zu mir, im Beisein meiner Frau wohlgemerkt, Herr Neumann, dass Sie überhaupt nur ans Laufen denken, ist total utopisch. Gewöhnen Sie sich an den Rollstuhl, das ist Ihr Schlüssel zur Mobilität.
Na super, aber ich weiß, dass du läufst.
Genau, so kam ich jedenfalls nach Hause und Gott sei Dank hatte ich eine Frau an meiner Seite, die wirklich alles in die Wege geleitet hat, zu Hause das Zimmer umgebaut hatte, das alles rollstuhlkonform gestaltet hat, mir Therapeuten besorgt hatte. Und diese Therapeuten, die gaben mir dann das erste Mal Mut, Hoffnung und Motivation. Ganz ehrlich, das sind dann auch die 4 Säulen für den Erfolg gewesen, die ich dann entsprechend für mich umsetzen konnte und die ich jetzt auch deinen Hörern sehr gerne mitgeben möchte.
Machen wir gleich. Aha. Ich habe eine sehr, sehr schöne Anekdote zu dieser Rollstuhl-Variante. Mein Mann hat auch einmal kurze Zeit einen Rollstuhl gebraucht oder gebrauchen müssen, weil er sich die Füße gebrochen hatte und den hatten wir auch zu Hause. Und wir haben 1997 gebaut. Wir haben ein sehr schönes kleines Häuschen und mit dem Rollstuhl kommt man sehr gut ins Haus. Das ist überhaupt kein Problem. Man kommt auch sehr gut in die Stube, aber man kommt nicht ins Bad, weil alle Türen haben eine Breite von 90. Aber unsere Badtüren haben eine Breite von 80 Zentimetern. Und das ist genau die Breite des Rollstuhls. Das heißt also, der Rollstuhl passt gerade so nicht durch. Unser Haus ist zwar relativ modern, aber nicht rollstuhlgerecht. Und schon dieses kleine Element hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, also echt, wie kann man sowas machen? Man kann doch, wenn man mit 30 Jahren oder mit 40 Jahren ein Haus baut, dann sollte man doch auch daran denken, dass das Gebäude so gebaut ist, dass da auch mal kurze Zeit oder auch für längere Zeit ein Rollstuhl nutzbar ist. Und wenn ich mir das so alles überlege, was du alles durch hast, ich habe ja nun auch schon zweimal Krebs durch und das dritte Mal ist jetzt gerade so im Schwange, ich muss jetzt wieder Chemotherapie machen, aber die erste habe ich schon hinter mir, ist alles nicht so schlimm, dann sage ich mir, dann kann ich das auch durchziehen. Also wirklich nicht den Kopf in den Sand stecken und bitte keine Tüte Mitleid mitbringen.
Genau, das bringt ja am wenigsten. Also ich wurde ja in meinem Zimmer abgestellt, im Rollstuhl. Und eigentlich hätte ich dieses Zimmer gar nicht mehr verlassen können, weil es waren 27 Treppenstufen, die wir noch überwinden mussten, bis wir überhaupt zur Haustür kamen. Also kannst du dir ja vorstellen, Treppenlaufen war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Und das sind natürlich alles so Dinge. Und auch die Türzargen, von denen du eben gesprochen hast. Wir haben in einer Mietwohnung gelebt, beziehungsweise wohnen dort immer noch. Du kannst dir ja vorstellen, wie die natürlich mittlerweile ausgesehen haben. Ne? Also die waren total zerstrammt, genau.
Das ist schlimmer, als wenn man kleine Kinder hat, die dauernd durch die Gegend stürzen und mit ihrem Schwert und mit ihrem Schild und alles, sag mal so, um die Ecke rennen und dann stürzen und dann hast du, oder Katzen. Katzen oder Hunde im Haus, ja. Da verlebt sich das Haus. Aber gerade bei diesen technischen Dingen, das ist heftig, das ist echt heftig, das weiß ich.
Absolut, ganz genau. Also von daher, das war schon eine wirklich sehr, sehr herausfordernde Zeit. Ich meine, du kennst das ja mit deiner Krebsvergangenheit und naja, aktuell bist du ja auch davon betroffen. Also du weißt ja genau, es bringt ja nichts, sage ich mal, da sich in Selbstmitleid zu verlieren, sondern man muss wirklich vorwärts gucken. Vor allen Dingen, sage ich mal, wenn du Familie hast, also ich habe ja noch Frau und Sohn gehabt und ich wusste, ich konnte mich jetzt nicht einfach hängen lassen. Mhm. Und das war ich auch meiner Frau schuldig, mich wieder herauszukämpfen.
Und darum geht es, glaube ich, auch. Du hast das vorhin schon angedeutet. Mir ging es so und mir geht es auch jetzt wieder so, wenn ich das Gefühl habe, es ist jemand da, dem kann ich vertrauen und der hat genau Hoffnung so wie ich, dann geht's los. Dann sage ich mir, wenn der Hoffnung hat, dann kann ich auch Hoffnung haben und ich will weiterleben, ich habe Kinder, ich habe das, ich möchte was erleben, ich möchte was machen, ich möchte was erreichen, ich habe Ziele, dann schieß los, mach Hans Dampf in allen Gassen sozusagen, wenn dann auch der Dampf ganz nicht genau ganz so kontinuierlich läuft. Aber ich glaube, da stecken deine vier Säulen dahinter. Verrate mal, was du gemacht hast und wie du es gemacht hast, dass du heute wieder so toll unterwegs bist.
Sehr gerne. Und wie gesagt, diese vier Säulen, es ist eigentlich schon selbsterklärend fast, kann man sagen. Also wenn ich sie dir sage, wirst du sagen, Mensch, ja, das ist doch eigentlich logisch. Aber das Erste, was du natürlich brauchst, ist Wissen. Sehr, sehr gutes Wissen. Und dieses Wissen bekam ich durch die neurologisch geschulten Therapeuten, die ich dann hatte. Ergo- und Physiotherapeuten, die gaben mir sehr gutes Wissen. Ich habe dann durch Zufall in einer TV-Doku das Wort Neuroplastizität gehört und da fing ich an, selbst zu recherchieren. Habe dann mir Vorträge von Professor Dr. Manfred Spitzer angehört über das Thema Neurowissenschaften. Und so kam ich an die ersten Informationen ran. Und ich weiß noch, die Therapeuten, die gaben mir Hausaufgaben. Und es war teilweise wirklich an der Schmerzgrenze bei mir, diese Hausaufgaben tagtäglich durchzuführen, weil du bist einfach erschöpft. Ich habe ja nur noch mit einer Hirnhälfte gearbeitet. Und du kannst dir vorstellen, wie anstrengend das war. Aber trotzdem habe ich dann diese Hausaufgaben, die ich bekommen habe, dieses Wissen habe ich dann. Und da kommen wir zu der zweiten Säule. Ich habe es umgesetzt. Denn ich glaube, wir sind uns einig. Wissen ist Macht. Aber Wissen macht nichts. Wissen macht gar nichts, wenn du nicht bereit bist, es umzusetzen. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten Säulen, diese dritte Säule, nach einem starken Warum. Denn dieses Warum, das brauchst du natürlich auch. Und dieses Warum hatte ich, weil ich wollte nicht, dass meine Frau diese 30 Einwegwindeln, die man ihr in die Hand gedrückt hatte, ich wollte nicht, dass sie diese verwenden musste. Also ich wollte selber wieder selbstständig ins Badezimmer kommen. Naja, und dieses starke Warum ist natürlich auch eine der maßgeblichen vier Säulen. Aber die letzte Säule ist Ausdauer. Man sagt uns Schlaganfallpatienten immer, du musst Geduld haben. Geduld. Aber Geduld ist mir ein Begriff, der viel zu passiv ist. Bei Geduld, sage ich mal, als Geduld verteilt wurde, saß ich hupend im Auto im Stau. Nee, also Geduld war nie meine Sache. Im Gegenteil, du brauchst Ausdauer, denn ein Schlaganfall ist kein Sprint, es ist ein Marathon, ein verdammt langer Marathon. Und da brauchst du wirklich Ausdauer. Und leider überschätzen viele Schlaganfallbetroffene, was innerhalb eines Monats möglich ist. Aber sie unterschätzen, was mit Ausdauer und kontinuierlichem Training, sage ich mal, über 1 bis 2 Jahre möglich ist, was man erreichen kann. Und ich habe es dadurch halt geschafft, nach 3 Jahren mich aus dem Rollstuhl zu kämpfen, dass ich halt wieder laufen kann. Und nach 4 Jahren habe ich meinen Rollstuhl selber in die Garage gestellt, wo früher noch mein Auto stand. Mhm. Weil Autofahren Das ist auch ein Nachteil nach meinem Schlaganfall. Das funktioniert leider immer noch nicht. Habe ich auch einen viel zu großen Respekt vor, okay, weil ich möchte keine anderen Menschen gefährden, sondern ich möchte, wenn ich auf der Straße bin, das kann getestet werden. Ich bin einmal durch diesen Test durchgefallen. Also seitdem sage ich mir, ich muss es nicht übers Knie brechen. Sicherheit ist das A und O.
Es gibt ja auch Dinge, die lebensnotwendig sind oder die man für sich als lebensnotwendig erachtet. Und es gibt Dinge, da sagt man sich, gibt es Alternativen. Und diese Alternativen kannst du nutzen. Das muss jeder für sich selbst einschätzen. Das ist auch etwas, wo man dann umdenken oder sich verändern darf. Fakt ist natürlich auch, wir werden alle älter. Und auch mit dem Alter gibt es Situationen und gibt es Veränderungen, die wir nicht zurückdrehen können. Es gibt dann Dinge, die man eben nicht mehr kann oder nicht mehr sollte oder nicht mehr machen muss. Ich bin jetzt froh, nach einem Jahr nicht mehr jeden Tag arbeiten gehen zu müssen. Da bin ich glücklich drüber. Konnte ich mir am Anfang gar nicht vorstellen. Aber jetzt sage ich mir, es ist gut so. Aber ich möchte noch gebraucht werden. Das heißt, ich suche mir eine Arbeit. Und genau das hast du auch getan. Du hast nämlich deine Arbeit, die du vorher gemacht hast, wo du die Menschen so wütend gemacht hast, die hast du verloren. Und jetzt tust du eine Arbeit, die die Menschen glücklich macht. Und das finde ich so genial. Erzähl mal ein bisschen darüber, bitte.
Ja, sehr gerne. Also das ist quasi auch, wenn man so mag, aus Wut entstanden. Wut über die mangelnden Informationen, die ich damals seitens der Ärzte mitbekommen habe, die ja tatsächlich gesagt haben, ich würde für immer ein Fall für den Rollstuhl bleiben. Ich fing dann an, mich zu informieren. Und als es dann tatsächlich geklappt hatte, dass ich sehr sah, Moment, das mit dem Laufen, das kommt wieder, fing ich an, das zu dokumentieren. Ich hatte dann Videos gemacht, hatte die dann in Facebook-Gruppen gepostet und das wurde mehr oder weniger zu einer Art Selbstläufer, gerade in den Schlaganfallgruppen. Es war dann so, dass ich sogar einen YouTube-Kanal gegründet habe und dann meine Rehabilitation, wenn man so mag, veröffentlicht habe, quasi als Lebensdokumentation. Ich habe Anklang gefunden und das führte dann dazu, dass ich durch die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe zweimal zum Motivationspreis nominiert worden bin. Und das war natürlich eine unglaubliche Ehre. Seitdem bin ich mit der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe relativ eng verbunden. Meine Geschichte ging durch TV, Radio, Printmedien und letztendlich hat das alles in letzter Konsequenz dazu geführt, dass ich dann halt zertifizierter Schlaganfallhelfer geworden bin durch die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Und seit 2024 kam dann noch hinzu, dass ich an einer sogenannten S3-Leitlinie mitarbeiten darf. Und diese S3-Leitlinien, das sind Leitlinien, an die sich Ärzte und Therapeuten bei der Behandlung von Schlaganfällen mitrichten sollen. Und diese Leitlinie heißt TEMOS, ist die Abkürzung für Therapie und Mobilisation nach Schlaganfall. Und da darf ich jetzt neben vielen Fachärzten aus Deutschland, Schweiz, Österreich mitmachen. Und das ist natürlich eine große Ehre für mich. Und seit 2024 bin ich dann auch Beiratsmitglied in der Charité geworden, wo ich halt der Schlaganfall-Allianz für Forschung und Entwicklung mit dabei sein kann. Und das ist natürlich etwas, was ich mir früher nie gedacht habe. Und ich glaube, Ria, du kennst ja auch diesen Satz, wenn irgendwo eine Tür zugeht, öffnen sich andere.
Ach ja, ich habe ja in Corona-Zeiten, als ich so wahnsinnig allein war, darüber nachgedacht, was da noch kommen könnte, als mein Mann nicht mehr da war. Hatte irgendwann von Schülern mal diese Idee bekommen, ob sie sollten mit ihren Geschichten, die sie erzählen, einen Podcast machen. Und da habe ich dann gefragt, was ist denn ein Podcast? Das war 2019. Und das blieb aber hängen. Ich habe da immer wieder mal drüber nachgedacht. Wie gesagt, Technik kannst du nicht, Interview kannst du nicht, warum auch immer, aber Podcast, ja. Und dann kam jemand auf mich zu und dem habe ich das erzählt und der hat gesagt, ich kann das machen und ich kann es dir auch zeigen. Und dann habe ich gedacht, okay. Und ich habe den auch nur kennengelernt, weil ich irgendwo mit Leuten mich unterhalten wollte. Das heißt, ich bin auch so leicht extrovertiert. Ich will mit jemandem mich unterhalten. Ich will etwas lernen. Ich will etwas Neues. Ich will über den Tellerrand gucken. Ich will irgendetwas tun, was interessant und was Neues.
Das ist doch absolut genial. Da bist du doch genauso bei diesen vier Säulen. Du hattest ein unglaublich starkes Warum. Du hast dir das Wissen gesucht und hast es dann umgesetzt und ja, schau, was daraus geworden ist. Es ist ja sowas von genial. Also Ria, Respekt und Chapeau, kann ich nur sagen.
Und ich habe gerade heute früh ein sehr interessantes Kurzvideo auf Instagram gesehen, das ist ein Daoist. Nicht pressen und drücken auf das, was du zugehen willst, sondern warten und dann, es kommt dir entgegen, weil du dich damit beschäftigst. Wenn ich mir überlege, was soll ich mit dir zum Beispiel mich unterhalten, wie soll der rote Faden aussehen? Dann gehe ich in den Wald und dann Bing, und dann ist es plötzlich da, die Idee. Das finde ich total cool. Und genau so ist das. Man darf nicht pressen. Man muss nicht sagen, ich will jetzt, ich will jetzt, ich will jetzt. Und das muss jetzt kommen und du musst jetzt irgendwas machen, sondern auch das fließen lassen. Du brauchst einen starken Willen, aber du weißt auch, ich kann loslassen, damit es auf mich zukommt. Das ist wie so eine Welle. Du stehst im Wasser, du weißt, du möchtest schwimmen und die Welle holt dich ab und trägt dich nach draußen. So in der Art stelle ich mir das vor. Und das ist auch ein sehr schönes Bild immer für mich. Und genauso war es mit dir. Ich habe dich kennengelernt auf einer Veranstaltung von Hermann Scherer. Denn wenn ich mir so anhöre, wie du sprichst, dann bist du ein Speaker. Dann bist du jemand, der Motivation geben kann, der auf der Bühne steht und der sagt, Leute, kommt, wir gehen gemeinsam ein Stück Weg und ich sag euch, wie ich es gemacht habe. Nicht, ich sag euch, wie es geht. Das ist ja was völlig anderes.
Ich glaube, du weißt ja auch, die Veränderung kann immer nur von innen kommen. Man kann Anregungen geben, aber man darf keine Ratschläge geben, weil jeder Ratschlag ist auch ein Schlag. Also ich sehe mich ehrlich gesagt als einen Supermarkt. Ich biete Sachen an und die Leute, wenn es für sie passt, nehmen sie sich quasi raus. Und das, was ich ihnen sage, wenn es dann passt, dann nehmen sie es vielleicht auch an. Aber mehr kann ich nicht machen. Also ich gehe natürlich auch als Speaker in Reha-Kliniken und habe dort auch vor neurologischen Patienten gesprochen. Es ist quasi unglaublich, was da an Reaktionen wiederkommt. Mhm. Von Tränen, einfach nur Gerührtheit, weil sie halt sehen, da ist jemand, der hat es geschafft. Und ich glaube, das kann eine wunderbare Inspiration sein. Und das versuche ich eigentlich nur darzustellen.
Mhm. Also ich habe das auch gemacht. Damals zu Corona-Zeiten war ich in der Reha und ich habe dann gesagt, ich würde gerne mal über meine Erfahrungen sprechen. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal und jetzt auch wieder geht es mir während und nach der Chemo so gut, dass ich ganz normal mein Leben gestalten kann. Ich gehe mit dem Hund raus, ich esse ganz normal. Klar, es gibt dann ein, zwei Tage mal so ein bisschen den Hänger, da hast du ein bisschen Kreislauf oder hast ein bisschen Rücken oder was weiß ich auch immer. Und da habe ich das versucht und habe, sag mal, so ein bisschen von mir erzählt, wie ich es gemacht habe und was ich gemacht habe. Und dann waren ja, waren Reha, das waren alles Brustkrebspatienten, die da saßen. Und die eine ist rausgegangen, hat gesagt, das kann ich mir nicht anhören. Und einer hat zu mir gesagt, du kannst nicht von dir auf andere schließen. Da habe ich dann für mich gedacht, okay, dann warst du etwas zu stark unterwegs. Man hat es so verstanden, ihr sollt es auch so machen, was ich gar nicht wollte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man diese Kraft zeigt, die man selbst besitzt oder mit der man die Situation versucht zu handeln, wird man gleichzeitig zum Spiegelbild der eigenen oder anderen Schwächen.
Das ist richtig. Das ist mir natürlich auch bewusst. Diese Gefahr besteht natürlich auch, weil gerade auch beim Schlaganfall, ich denke mal, bei einer Krebserkrankung ist das ähnlich. Wir Menschen sind halt Individuen und jeder empfindet Schmerz anders und jeder hat seine eigene Betrachtungsweise dieser Situation. Oder es gibt viele Ärzte, die immer noch diese alte neurologischen Weisheiten von sich geben. Mhm. Frei nach dem Motto, was nach einem Jahr nicht kommt, das kommt auch nicht wieder. Mhm. Und das ist halt Bullshit, weil unser Gehirn ist neuroplastisch. Das bedeutet, bis zu unserem Tod kann sich unser Gehirn entsprechend verändern. Und das ist halt eine Erkenntnis, die erst seit Mitte der 90er Jahre existiert. Und die verbreitet sich leider sehr, sehr langsam, aber sie verbreitet sich. Und da muss man dann halt sagen, ja, wie funktioniert Neuroplastizität? Indem man seine eigenen Erfolge feiert, genauso wie du dann feiern kannst, dass die Chemotherapie bei dir quasi nur zu einem grippeähnlichen Effekt führt. Aber das darfst du auch anderen sagen, weil das gibt Mut, das gibt Hoffnung und das motiviert, vielleicht auch mal über seine eigenen Grenzen, über seine Schmerzgrenze auch zu gehen.
Und was bei beiden Erkrankungen der Fall ist, ich glaube, auch die Angst davor, dieser Situation zu verfallen, die ist so groß. Ich kann mich an einen Cartoon erinnern, dass da zwei, also es war zu Corona-Zeiten, sich zwei Menschen vor dem Himmelstor von Petrus treffen und schon mit Flügeln. Und der eine sagt, auch Corona. Und da sagt der andere, nee, Angst davor. Diese Angst vor diesen Erkrankungen ist so groß, dass die Angst schon zum Teil lähmt. Natürlich kann man Angst haben, aber Mut, etwas zu tun, ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern ist das Verarbeiten der Angst und durch die Angst hindurchzugehen, habe ich irgendwann mal gesagt. Die Angst ist wie so ein Feuer. Genau. Und der Mut ist die Fähigkeit, dem Feuer standzuhalten, durch das Feuer hindurchzugehen. Und hinter dem Feuer oder hinter dieser Feuertür ist eine neue Situation und du kannst wieder freier atmen, du kannst wieder Dinge tun, du kannst andere Dinge tun. Manche Dinge kannst du vielleicht nicht mehr tun, aber du kannst weiterleben. Und seien wir ehrlich, unser Leben endet immer mit dem Tod. Wann der kommt, also haben wir auch ein bisschen mitzuentscheiden.
Ja, Entschuldigung. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber letztendlich, ich meine, ich komme ja aus dem neurologischen Bereich und es ist ja so, Angst entsteht im Kopf, Mut aber auch. Man darf niemals vergessen, Angst, sie schützt nicht vor dem Tod, so wie Furcht. Das ist eine natürliche Reaktion, wo du dann wirklich in Kampfmodus kommst, weil es um dein Leben geht. Angst ist nichts anderes als eine Sorge. Und Angst, sage ich mal, schützt nicht vor dem Tod. Sie verhindert das Leben, wenn du dich der Angst hingibst.
Richtig.
Und das wäre wirklich fatal. Ich denke mal, da sind wir beide Beispiele dafür, dass man keine Angst haben sollte, sondern dann eher sich informieren und die Sachen angehen und weiterleben, leben.
Genau. Snoopy hat das, glaube ich, gesagt. Irgendwann sterben wir alle, aber heute nicht. Mhm.
Ja, genau.
Wir leben nur einmal heute.
Genau. Wir sterben nur einmal, aber wir leben 365 Tage im Jahr. Wir sollten jeden Tag nutzen.
Lieber Heiko, ich finde es wunderbar und meine Zuhörer kriegen das wahrscheinlich auch mit, dass wir so ein bisschen miteinander plänkeln und ein bisschen uns so die Bälle zuwerfen, weil wir beide so ein bisschen ironisch unterwegs sind. Aber ich glaube, das ist auch eine sehr schöne Waffe, gerade gegen diese Angst und gegen das, was da immer wieder aufflackert, auch an Mitleid, was man so immer mal bekommt. Ich habe irgendwann mal, beim zweiten Mal sagte irgendjemand, und wie lange hast du noch? Ich sage, sag mal, hast du was am Kopf?
Eben, da muss man sagen, du, ich überlebe dich noch. Ich pflanze die Blumen auf deinen Grab.
Ja, gut, okay. Soweit bin ich nicht, geht auch.
Nein, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß es. Aber ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich für dieses fantastische Gespräch. Es war so toll. Wir haben schon gestern zusammen gelacht und das war heute wieder so, obwohl ich habe ja jetzt einen sehr strukturierten Plan gehabt für unser Gespräch. Aber wir sind wieder wunderbar da mit Humor durchgegangen. Und ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, dass du da warst. Wünsche dir weiterhin wahnsinnig viel Erfolg und vor allen Dingen, dass du viele Menschen glücklich machst, denn das, was du jetzt tust, ist Hoffnung, Zuversicht und Freude zu geben. Und das ist ja das, was man braucht, um durch die Angst hindurchzugehen und auch nach Schicksalsschlägen sein Leben weiter souverän zu leben. Sag mal, bevor ich ende, möchtest du noch was sagen?
Ich wollte dir einfach nur danken und es hat mir wirklich riesig, riesig Spaß gemacht. Und ich kann dir nur wirklich von Herzen zurückgeben, du bist eine unglaublich motivierende Frau und was du geschafft hast. Und ich wünsche dir vor allen Dingen für deinen weiteren Weg, für deinen weiteren Verlauf wirklich nur alles erdenklich Gute.
Ja, und da fällt mir noch ein, motivieren und kämpfen können wir auch nur, weil wir hinter uns Menschen wissen, die uns unwahrscheinlich helfen, die uns den Rücken stärken und manchmal auch das Kissen reinpacken. So wie deine Frau zum Beispiel.
Ganz genau. Ohne meine Frau hätte ich das alles tatsächlich nicht geschafft. Und ich kann ihr gar nicht genug danken, dass sie an meiner Seite stand. Es gibt natürlich auch viele Fälle, wo die Partner die Schlaganfallbetroffenen verlassen. Das gibt es leider sehr oft. Und meine Frau stand zu mir, hat zu mir gehalten. Und dafür bin ich ihr natürlich auch unendlich dankbar.
Ich möchte enden mit wieder mal zwei Sprüchen, die ich total cool finde und die sehr schön passen. Einmal, manchmal müssen erst unangenehme Dinge passieren, um uns daran zu erinnern, wie stark wir sind. Und 5 Minuten Hilfe sind besser als 10 Minuten Mitleid. Das kommt aus Schweden. Mitleid kriegst du umsonst. Alles andere kriegst du hin. Hier ist Rino, die Mutmacherin.